SWR 2 Tandem
mit Martina Kögel. Guten Abend. Mein Gast ist Tankred Stöbe. Er arbeitet in Deutschland als Notarzt und Intensivmediziner. Zusätzlich fährt er für Ärzte ohne Grenzen seit bald 20 Jahren in die Krisengebiete der Welt. An Orte, von denen die meisten von uns nur die Nachrichtenbilder im Fernsehen kennen und die schon schwer erträglich finden. Er hat Ebola in Westafrika bekämpft, im syrischen Bergland ein Krankenhaus in Höhlen improvisiert, in Pakistan Überschwemmungsopfer von der Cholera geheilt. Zuletzt war er im Bürgerkriegsland Jemen im Einsatz. Ganz herzlich willkommen, Tankred Stöbe.
Schönen guten Abend, Frau Kögel.
Seit Ende September sind Sie wieder zurück in Deutschland nach 5 Wochen im Jemen. Wie fühlen Sie sich zurück hier in Ihrem normalen Leben jetzt?
Ja, das ist eine große Euphorie jedes Mal, wenn ich zurückkomme, weil ich die großen Freiheiten, die ich hier erleben darf, also nur zum Vergleich, wir haben dort im Krankenhaus gelebt. Also wenn wir hier von Quarantäne reden, dann sind das ja sehr leichte Einschränkungen. Aber dort waren wir tatsächlich immer im Krankenhaus. Es war vielleicht 4, 5 Mal, dass ich in diesen 5 Wochen das Krankenhaus verlassen habe. Mehr aber aus Sicherheitsgründen. Also war jetzt nicht Corona die Hauptbedrohung. Aber das sind schon Einschränkungen. Und dann zurückzukommen und dann waren ja auch ein paar kulturelle Möglichkeiten noch da im Sommer hier. Also das ist jedes Mal diese Sicherheit, die Freiheit, die wir haben, ganz klassische Begriffe. Ne? Da machen wir uns ja eigentlich keine großen Gedanken im Alltag. Aber das zu erleben im Kontrast zu solchen Einschränkungen, das ist jedes Mal eine große Freude für mich.
Zu einem Zeitpunkt, als hier die Pandemielage gerade einigermaßen eingehegt war und wohl auch in Ihrem Berliner Krankenhaus die Lage gerade mal wieder so okay war, sind Sie aufgebrochen ins Bürgerkriegsland Jemen. Warum?
Das war spannend, weil es bis zum Schluss unsicher war, ob es überhaupt geht. Die Grenzen waren dicht, ne? Die Flugzeuge sind weltweit am Boden, es gibt Quarantänebestimmungen. Jetzt ist der Jemen einer der großen und vor allem auch isoliertesten Konflikte dieser Zeit. Und ich dachte auch, als ich gefragt wurde, in Jemen zu gehen, oder wir dachten alle, das geht da auch jetzt um Covid-19. Und dann hat sich auf die letzte Minute herausgestellt, dass es doch darum geht, im Traumazentrum in Aden mitzuarbeiten. Das ist die große Stadt im Süden. Und dort können wir bis zu 100 Menschen gleichzeitig versorgen, die von dem Krieg betroffen sind, also die Kriegsverletzungen haben. Und nebenher aber habe ich immer auch ein halbes Auge mindestens auf Corona geworfen, weil ich wusste, es grassiert weiter im Land. Die Zahlen sind jetzt ein bisschen runter, aber was Corona im Jemen angerichtet hat, das ist dramatisch. Und das ist vor allem eine verdeckte Krise, fast eine geheime Krise, weil sie nie an die Öffentlichkeit gekommen ist.
Die Lage war schon vor der Corona-Pandemie katastrophal, Herr Stöbe. Und als Sie im Jemen ankamen, da war Corona auch schon da. Wie zeigt sich das Virus dort?
Ja, es zeigt sich kaum und das Nachverfolgen oder das Erkennen dieser Pandemie ist tatsächlich eine Herausforderung im Land, weil es gar keine offiziellen Zahlen gibt. Offiziell im Jemen gibt es 2000 Infizierte und 600 Tote. Dieses Verhältnis ist ein ungünstiges. Wenn wir das ernst nehmen, dann hätte Jemen die höchste Tödlichkeit für Corona weltweit, also 30%. Das zeigt aber auch, dass natürlich viel zu wenig getestet wird. Der gesamte Norden darf politisch kein Corona haben. Das ist die Hauptbesiedlungsgebiet des Landes. Also wir haben hier eine systematische Fehleinschätzung. Wir müssen hier von vielen 10.000 Infizierten ausgehen. Und zurückblickend, was ist passiert? Im Mai ist dieses Virus ungebremst in diese Gesellschaft hineingebrochen und hat dort zu tausenden Toten geführt. Ärzte ohne Grenzen, wir haben dann im Mai die erste und einzige Corona-Klinik im ganzen südlichen Jemen aufgemacht. Wir waren sofort auch überwältigt von den vielen Patienten, die sehr spät kamen. Und fast alle sind auch, zumindest fast alle, die wir beatmen mussten, sind auch verstorben, also eine unglaublich schwierige Situation. Angefangen mit der Logistik, es gab keinen Sauerstoff. Wir mussten den Sauerstoff in Sauerstoffzylindern durch eine kriegszerstörte oder eine kriegsaktive Stadt transportieren im Stundenrhythmus, weil diese Zylinder natürlich sofort leer waren. Vielleicht die Geschichte einer Patientin, die ich selbst kennengelernt habe, Samar, 30 Jahre alt, bisher nicht krank gewesen, schlanke Frau. Und sie hatte dann Fieber, Husten bekommen, es ging ihr schlecht. Und sie wusste irgendwann nach 2 Wochen, sie muss jetzt ins Krankenhaus. Und sie wurde aber von 3 Kliniken in Aden abgewiesen. Und das war überall so. Die Kliniken haben keine Corona-Patienten aufgenommen. Sie haben dann auch geschlossen. Also es gab praktisch keine Krankenhäuser mehr, die noch funktioniert haben. Und dann hatte sie das Glück, eben bei uns aufgenommen zu werden. Sie ist dann 5 Wochen im künstlichen Koma beatmet worden, musste dann weitere Wochen lang von dem Sauerstoff wieder entwöhnt werden, musste sprechen lernen, musste laufen lernen. Und ich habe sie dann Ende August kennengelernt, wo sie dann zu uns ins Traumazentrum kam, weil sie eben noch Druckgeschwüre der Haut hatte, weil sie weiter noch Gehschwierigkeiten hatte. Und diese Frau und diese Familie, die so massiv beeinträchtigt waren durch diese Erkrankung. Und man muss sagen, eigentlich ja, ein schlimmes Schicksal. Und trotzdem war sie eine von den ganz wenigen Menschen im Jemen, die beatmet werden konnten und die diese Beatmungstherapie auch überlebt haben. Also sie hatte extremes Glück am Ende.
Das heißt, dieser einen Frau konnten Sie helfen. Wie hoch ist die Zahl der unentdeckten Corona-Toten? Können Sie das überhaupt abschätzen?
Das lässt sich nur ganz grob spekulieren. Also die große Mehrzahl der Jemeniten, die an Corona erkrankt sind, sind zu Hause ungezählt, undiagnostiziert und vor allem auch unbehandelt gestorben. Es gibt neben der fehlenden Versorgungsmöglichkeit eine große Angst, eine große Stigmatisierung auch. Das liegt auch an der fehlenden Information. Es gibt ja in einem Bürgerkriegsland keine verlässlichen Medien, kein Radio, keine Zeitschriften, die da seriöse Informationen weitergeben. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, in einem Bürgerkrieg, wo täglich Bomben fallen, wo die Menschen Angst haben, aus dem Haus zu gehen, weil immer Schießereien passieren. Natürlich sind diese offensichtlichen Kriegsgeschehnisse dramatischer und angsteinflößender noch als ein Virus.
Sie waren in der Hafenstadt Aden, der aktuellen Hauptstadt, ganz im Süden des Landes und haben dort dieses erwähnte Traumazentrum, also ein Krankenhaus, geleitet, das Ärzte ohne Grenzen errichtet hat und betreibt. Was für ein Krankenhaus ist das genau gewesen?
Ja, das ist mitten in der Stadt. Wir haben dort 100 Betten, können also eine große Anzahl Schwerverletzte aufnehmen. In der Regel ist es so, die kommen dann in die Rettungsstelle. Manchmal auch sind das gleich Dutzende auf einmal. Also das, was wir hier eine Massenanfall von Verletzten nennen, das wird triagiert. Also da muss genau geguckt werden, wer hat welche Überlebenschancen, wer muss zuerst in den Operationssaal. Und dann können wir die entweder auf die Intensivstation aufnehmen oder auf eine Normalstation. Und die gute Nachricht ist, dieses Krankenhaus ist wie so eine Insel, so eine kleine glückliche medizinische Insel, weil wir dort es schaffen. Jeder, der dort lebend hinkommt, hat gute Überlebenschancen. Also wir haben ein großes Team von verschiedenen Chirurgen, Intensivmedizinern, Anästhesisten, dann Physiotherapeuten. Also wir können den Menschen eine breite Palette von Behandlungsoptionen anbieten. Aber es ist natürlich, es ist mitten im Krieg und es ist jeden Tag eine Herausforderung, wie wir die Hilfe, die wir haben, die natürlich immer limitiert ist, wie können wir die für die meistmöglichen Menschen verfügbar machen.
Wie finden Sie vor Ort ausreichend medizinisches Personal? Was sind das für Menschen?
Ja, wie eigentlich überall für Ärzte ohne Grenzen sind 9 von 10 Mitarbeitenden sind Jemeniten in dem Falle, also im Jemen natürlich Jemeniten. Und das sind Ärzte, Pflegende, die wir vor Ort anstellen. Viele dieser Menschen haben verschiedene Berufe gleichzeitig. Also die haben noch vielleicht auch eine halbe Stelle in einem anderen Krankenhaus. Also das ist so ein bisschen so ein Patchwork. Und für uns ist natürlich wichtig, dass wir die OP-Zeiten, die Schichtzeiten, dass die immer gut besetzt sind. Und der Unterschied zu anderen Krankenhäusern, die eben zum Teil seit Jahren keine Gehälter mehr bezahlen, können wir die Menschen bezahlen und haben natürlich auch ein hohes Qualitätsinteresse. Das heißt, wir wollen und müssen sicherstellen in dieser Klinik, dass wir die bestmögliche Krankenversorgung dort gewährleisten. Und das schaffen wir. Also ich war sehr beeindruckt. Ich bin ja nicht Chirurg, aber bin in der Intensivmedizin zu Hause und war sehr beeindruckt, wie gut wir dort tatsächlich Medizin betreiben können. Aber natürlich, das sind dramatische Geschichten. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben auch ein kleines Mädchen, Aya, aufgenommen, 4 Jahre alt. Sie ist vom Auto überrollt worden in der Stadt. Und es gibt das interessante Gesetz im Jemen, dass der den Unfall verursacht, der Autofahrer muss den Verletzten ins Krankenhaus bringen. Das heißt, der Fahrer hat dann die kleine Aya zu uns gebracht. Sie ist sofort in den OP, weil sie schwere Bauchblutung hatte. Und eigentlich war das Leben, hing wirklich am seidenen Faden. Und sie hatte Glück, sie hat überlebt und die wichtigen Bauchorgane sind alle erhalten geblieben. Also die mussten wir nicht rausnehmen. Sie hatte aber viele Rippen gebrochen, hatte auch einen Lufteinschluss in die Lunge. Also sie musste dann noch einige Tage beatmet auf der Intensivstation bleiben. Aber es zeigt, dass auch ja so ein kleines Mädchen Überlebenschancen hat. Aber es ist eben jedes Mal, müssen wir von ganz unglaublichen Traumen ausgehen, die oft auch nicht überlebbar sind. Und dann ist es jedes Mal ein freudiges, glückliches Ereignis, diesen Menschen doch ein Überleben zu ermöglichen.
Also dramatische Schicksale in diesem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land, die Ihnen da jeden Tag begegnet sind. Was haben Sie persönlich denn konkret vom Bürgerkrieg mitgekriegt? Sie haben gesagt, Sie konnten die Klinik kaum verlassen.
in diesen heißen Krisengebieten, von denen wir sprechen, die Verkehrsbedingungen sind schon ein sehr großes Risiko, weil dort natürlich kein Auto hat irgendwas wie ein TÜV oder keiner hat da einen Führerschein oder es gibt keine Straßenregeln. Ne? Also sich dort auf die Straße zu bewegen, ist schon ein enormes Risiko. Aber natürlich dort in einen Schusswechsel zu geraten oder dass mal eine Handgranate losgeht oder dass mal eine Bombe fällt, das ist ja überhaupt nicht vorhersehbar. Das heißt, das Sicherste ist für uns tatsächlich in der Klinik zu bleiben. Und da haben wir natürlich auch alle Hände voll zu tun. Es gibt jetzt auch in Aden nicht so viel, was man da vielleicht anders machen kann. Also insofern die Versuchung, das Krankenhaus zu verlassen, halten sich in Grenzen. Und wir haben im Krankenhaus so einen kleinen abgeteilten Bereich gehabt, wo wir dann auch ein bisschen Ruhe hatten, wo wir einen kleinen Gymnastikraum hatten, hatten einen guten Koch, der uns da wunderbar versorgt hat. Also das ist, wir hatten auch immer Strom. Ne? Für das Krankenhaus brauchen wir natürlich Generatoren. Also für uns ist die Situation immer noch viel leichter erträglich als für die Menschen, die dort jahrelang jetzt in diesem Krieg überleben müssen.
Der Notfall- und Intensivmediziner Tankred Stöbe ist bei uns in SWR 2 Tandem. Sie sind dem Coronavirus in diesem Jahr schon auf 3 Kontinenten begegnet. In Deutschland am Krankenhaus Havelhöhe, wo Sie Ihre Hauptarbeitsstelle haben. Dann im Jemen, wo Sie im September für Ärzte ohne Grenzen waren. Zuallererst aber im Februar, da waren Sie in Asien unterwegs als Notfallkoordinator für Ärzte ohne Grenzen in Sachen Coronavirus. Wie kam es dazu?
Ja, Frau Kögel, das war auch eine interessante Wendung, weil ich dachte so, das war Ende Januar, ich dachte, jetzt ergibt sich vielleicht gar kein Projekt für mich. Und dann habe ich nochmal einen meiner Freunde in Paris angerufen, der da in leitender Funktion ist und habe gefragt, braucht ihr mich nicht? Und der sagte, du, wart mal kurz. Und dann bekam ich ein paar Minuten später einen Anruf mit der Frage, kannst du morgen losfliegen? Und dann saß ich um 9 am nächsten Morgen im Flieger nach Paris, wurde da gebrieft. Und das war tatsächlich so, dass erst hieß es, ich werde in Hongkong sein. Dann bin ich aber erst nach Japan geflogen, weil von dort aus alle Aktivitäten in Südostasien für Ärzte ohne Grenzen koordiniert werden. Und unsere Sorge war, und wir sprechen hier ja noch vom ganz anfänglichen Ausbruchgeschehen, es war da tatsächlich vor allem auf China begrenzt, aber dann auch auf die Nachbarländer. Und unsere große Sorge war, dass die ganzen Projekte, die Ärzte ohne Grenzen in Südostasien betreibt, wo wir Menschen mit Tuberkulose, mit HIV, mit Hepatitis haben, aber natürlich auch viele Geflüchtete, gerade in Bangladesch, dass diese Menschen, die schon eine geschwächte Abwehr haben, dass die von so einem Virus natürlich viel schlimmer noch heimgesucht werden können. Deshalb war es jetzt das Ansinnen für uns, Tag und Nacht wirklich Konzepte zu entwickeln. Wie können wir unsere Patienten dort schützen? Ja, dann war ich in Hongkong, war in Kambodscha, war in Laos. Und das war eine sehr spannende Situation, weil wir wirklich jeden Tag tagsüber versucht haben, da Schutzmechanismen aufzubauen. Und nachts habe ich mich versucht fortzubilden, weil das ja alles neu war. Wir wussten ja von diesem Virus noch praktisch gar nichts.
Genau, wann haben Sie denn zum ersten Mal von diesem neuartigen Coronavirus gehört, das dann irgendwann die genaue Bezeichnung SARS-CoV-2 bekommen hat? Können Sie sich erinnern?
Das war schon auch Anfang Januar, aber lange war es so, dass wir und auch ich als Arzt war mir eigentlich sicher, das bleibt auf China und Südostasien begrenzt. Es gab ja vor 18 Jahren schon den SARS-1-Ausbruch, der ja sehr viel tödlicher war. Ne? Da hatten wir so eine Mortalität, Tödlichkeit von etwa 10%, der sich dann eben auch regional eingrenzen ließ. Und eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass das diesmal wieder so ist. Und dann gegen Ende Januar war aber doch deutlich, es werden immer mehr Länder, auch immer mehr Kontinente dann davon heimgesucht und dann war klar, wir müssen jetzt was tun, weil das ist ja natürlich der Anspruch von Ärzte ohne Grenzen, dass wir sehr früh und sehr zeitnah an Ort und Stelle dann aktiv werden. Gerade bei einer Pandemie wissen wir, ein robustes, schnelles Handeln ist das Allerwichtigste in einer Epidemie.
Und was hören Sie jetzt aus der Region, in der Sie da im Januar, Februar unterwegs waren? Konnte das Virus da eingedämmt werden?
Ja, und da ist es wirklich auch interessant, weil jedes Land ist wirklich einzeln zu betrachten. Also wir sehen ja gerade in Indien, Bangladesch, Pakistan extrem hohe Infektionsraten. Und ich war dann von Hongkong, bin ich weiter nach Kambodscha. In Kambodscha hatten wir Sorge, dass dort, weil das eine enge Verbindung zu China hat, jetzt mit vielen hunderttausend Chinesen, die dort immer hin und her reisen. Und dann war unsere nächste Sorge Laos, ein sehr armes Land in Südostasien mit einer direkten Landesgrenze zu China. Weil wir aber so wenig Informationen aus dem Land hatten, die offiziellen Zahlen waren sehr niedrig, haben wir uns entschlossen, dort ein Erkundungsprojekt zu machen. Und wir sind dann in den Norden von Laos geflogen mit einer kleinen Gruppe. Wir waren 3 Ärzte, ein Logistiker und sind dann einige Tage durch den Norden, haben praktisch jedes Krankenhaus abgefahren und waren dann auch an der chinesischen Grenze, haben dort mit den Zollbeamten gesprochen, um wirklich herauszufinden, wie ist die Situation. Und das Erstaunliche war, und das ist eben so ein bisschen auch gegen das Klischee, dass ein armes Land, die waren gut vorbereitet. Also die Bevölkerung war informiert, die Krankenhäuser hatten sich vorbereitet. Es gab vorher eine Abfrage, bevor die Patienten ins Krankenhaus kamen. Es gab Isoliermöglichkeiten, es gab sehr begrenzt, aber es gab auch eine Beatmungsoption für manche Patienten. Also es war interessant zu sehen. Und das war aber auch interessant, in einer so digitalen Welt, in der wir leben, war es wirklich notwendig, so manuell dort dieses Land abzufahren und mit diesen dutzenden Menschen zu sprechen. Und dann konnten wir aber dieses Land auch so ja, wieder verlassen und wissen, im Moment müssen wir da nichts machen. Ich habe gerade die Zahlen nochmal angeguckt. Also Laos hat weiterhin keinen offiziellen Corona-Toten und nur 2 Dutzend Infizierte. Also auch da stimmen die Zahlen sicher nicht ganz, aber das Land hat es relativ gut geschafft.
Und als Sie dann nach Deutschland zurückkamen, das war vor dem März-Shutdown hier, wie war das dann für Sie?
Ja, das war in vielerlei Hinsicht eine neue Erfahrung für mich. Einmal, weil ich davon ausgegangen bin, dass das Virus hatte sich zwar ausgebreitet, wir hatten in Bayern so einen kleinen isolierten Ausbruch, aber ich war mir weiterhin eigentlich sicher, dass wir das schaffen. Und ich war dann erstaunt, aber auch ein bisschen schockiert zu sehen, wie ungebremst das dann auch durch Europa zog in dieser ersten Welle. Und wir hatten natürlich auch hier in Berlin an der Klinik, im Rettungsdienst hatten wir täglich mit Corona zu tun. Und normalerweise ist es ja so, wenn ich von einem humanitären Projekt zurückkomme, dann mache ich einen Schnitt und bin wieder hier in der modernen Medizinwelt. Und dann aber zu sehen, dass ich mit dem gleichen Thema weiterarbeite, das war eine neue Erfahrung. Natürlich auch eine interessante Erfahrung zu sehen, was können wir hier machen, was können wir aber auch nicht machen. Es gibt ja weiterhin keinen zugelassenen Impfstoff, keine Medikamente. Also diese Hilflosigkeit und dass eine ganze Welt, eine ganze Bevölkerung, 200 Länder sind wirklich von dem gleichen Virus befallen. Aber natürlich die Möglichkeiten der einzelnen Länder darauf zu reagieren, die ist dramatisch unterschiedlich und eben sehr ungerecht, wenn man das mal vom höheren Standpunkt aus guckt.
Wenn Sie jetzt hören, es könnte bald einen Impfstoff geben, löst das in Ihnen Erleichterung aus?
Ja, natürlich, als Arzt bin ich absolut erleichtert, weil ich ja weiß, Impfstoffe sind für solche Epidemien, Pandemien das einzig effektive Instrument, was wir haben können. Und zu sehen, dass da jetzt ein sicherer Kandidat in der Pipeline ist, ist noch nicht auf dem Markt und wir hoffen natürlich auch, dass es mehr werden. Aber, und das ist die nächste Sorge, die jetzt aufkommt, toll, einen Impfstoff zu haben, aber die nächste Sorge ist, und das hören wir ja jetzt schon, dass die reichen Länder sich praktisch die ganzen Impfstoffe aufkaufen. Und meine Sorge ist, dass dann für Länder wie den Jemen oder andere arme Länder nichts übrig bleibt. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir jetzt, so wie wir das in Deutschland auch in den letzten Tagen schon immer wieder diskutiert haben, nicht nur gucken, wie priorisieren wir hier nach Bedarf, ne, dass wir sagen, gefährdete Menschengruppen sollen zuerst beimpft werden, sondern auch global gucken, dass wir sagen, welche Länder müssen wir da auch mit bedenken, weil völlig klar ist ja, dass ein Land wie der Jemen, die haben nicht die Ressourcen, sich teure, moderne Impfstoffe zu kaufen. Also auch da ist der große Ruf an die Weltöffentlichkeit, dass wir hier eine wirklich globale Solidarität leben müssen.
Wer muss da jetzt agieren und wie kann Ärzte ohne Grenze agieren, um sicherzustellen, dass die Menschen im Jemen von diesem möglichen Impfstoff was abkriegen?
Nun, die Weltgesundheitsorganisation ist da sicher gefragt. Wir hören viele Bekenntnisse auch in dieser Richtung im Moment, also von vielen, auch Frau Merkel hat das immer wieder gesagt, also das, was sozusagen verlautbart wird, das klingt eigentlich ganz gut, aber wir wissen aus vielen vorherigen ähnlichen Situationen, ob es jetzt um HIV oder Tuberkulose geht oder auch Ebola, dass wenn es dann konkret wird, also wenn dann der Impfstoff da ist, wenn die Impfpreise feststehen, wenn dann auch klar wird, es ist limitiert, ne, es wird in den ersten Jahren nie genügend Impfstoff geben für Covid-19, dann wird die Solidarität, nimmt die dramatisch ab. Und deshalb ist es wichtig, jetzt in den nächsten Wochen hier eine klare Verbindlichkeit herzustellen und zu sagen, wir müssen hier global gucken, wo brauchen wir Impfstoffe und dass wir da wirklich eine Solidarität herstellen, weil es, wie gesagt, es betrifft uns alle, aber die Länder haben sehr unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren.
Der Intensivmediziner, Notarzt und Ärzte ohne Grenzen-Vorstand Tankred Stöbe ist hier bei uns in SWR2 Tandem. Herr Stöbe, wenn man Ihren Lebenslauf anguckt, findet man geboren in Nürnberg, Krankenpflegeausbildung in Hamburg, Studium in Greifswald, Berlin und Wittenherdecke. Gearbeitet haben Sie dann, wie wir gehört haben, fast in der ganzen Welt. Was natürlich im Lebenslauf nicht so von Bedeutung ist, vielleicht aber in Ihrem Leben schon. Aufgewachsen sind Sie am Bodensee. Sagen Sie uns, wo genau?
Ja, das ist immer noch ein ganz kleines Dorf. Kalkofen, also Hohenfels-Kalkofen, so ein bisschen im Hinterland, nördlich, so von Überlingen. Und Gerade jetzt in diesen Tagen, wo es so viel Nebel gibt, war das, weil es so hoch lag, hatten wir oft tolles, wunderbares Wetter und sind dann für die Schule, die am Boden, also innen überlegen war, sind wir dann in den Nebel abgetaucht und mittags nach der Schule wieder aufgetaucht. Also das waren natürlich prägende Jahre, meine ganze Kindheit dort verbracht. Ich muss sagen, es war jetzt nicht spektakulär. Ich denke manchmal, ich habe viele, viele Momente oder Erinnerungen auch, dass es mir da vor allem an Wochenenden ein bisschen langweilig wurde. Und manchmal denke ich, es war ein großes, jahrelanges Anlaufnehmen für alles, was danach kommen kann. Aber es war natürlich, ja, es war zauberhafte Landschaft dort. Ne? Wunderbar, die Infrastruktur. Ne? Das ist ja schon auch ein Schmelztiegel von dem, wie eine Zukunft mal aussehen kann in diesem Land, wo sehr viel schneller auch ökologisch gedacht wird, wo neue Lebensformen praktiziert werden. Also es ist schon eine sehr zukünftige Gegend da um den Bodensee herum. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Ferienlandschaft.
Fahren Sie da noch hin, um sich zu erholen, zum Beispiel nach einem Einsatz jetzt?
Nicht zum Erholen, aber ich besuche immer wieder Freunde. Also ein Cousin, der in Konstanz lebt, wo ich immer essen gehen darf dann bei ihm. Und also es gibt viele Freunde, die ich dort immer noch besuche und mich freue, sie wiederzusehen. Aber ja, jetzt regelmäßig schaffe ich es leider nicht mehr.
Ich habe eben Ihren Werdegang kurz skizziert. Was man da nicht rausgehört hat, Sie kamen zum Medizinstudium auf Umwegen. Wie?
Also Ende der Schulzeit, das können, glaube ich, alle Schulabgänger erleben das ähnlich. Da ist da auf der einen Seite natürlich eine große Unsicherheit, was kommt nach der Schule, aber auf der anderen Seite oft so ein gutes Vertrauen oder auch eine Hybris zu glauben, die Welt wartet auf mich und ich bin der totale Alleskönner. Und so war es bei mir auch. Also ich habe ein bisschen Schauspiel gemacht in der Schule und dachte, ich bin also ein absoluter Hollywood-Häuptling und brauche nur dort mal anklingeln und dann kriege ich alle wichtigen Rollen und habe mich dann nach der Schule tatsächlich auch bei einer Schauspielschule beworben. Das war in Hamburg und bin da aber krachend gescheitert. Also das war ein ganz dunkler Moment meines Lebens und war da so ein bisschen dann auch frustriert und dachte, was machst du jetzt? Und wusste ja, wenn ich das machen will, dann muss ich mich weiterhin bewerben. Aber habe dann mich entschieden, erstmal reisen zu gehen. Also habe ein bisschen Geld verdient, bin dann ein halbes Jahr auf Reisen gegangen. Und auf dieser Reise habe ich mich gefragt, was ich denn beruflich machen will. Und da kam dann eigentlich so der Arztberuf langsam zum Vorschein. Ja, und seither hat sich das auch nicht mehr, ist das irgendwie immer aktuell geblieben, ja.
Und woher kam dann der Impuls? Nein, es ist nicht nur die Medizin unter optimalen Bedingungen, die mich interessiert, sondern ich will medizinische Hilfe dort hinbringen, wo es sonst keine gibt.
Ja, es gab nicht ein einschneidendes Erlebnis, aber natürlich bin ich in dem Bewusstsein aufgewachsen schon. Wir sind hier in einer sehr privilegierten Situation in Mitteleuropa. Also die Möglichkeiten, die wir haben, auch die Möglichkeiten, die ich hatte, Medizin studieren zu können und dann diesen tollen Beruf zu erlernen und auszuüben und aber auch zu sehen, wie natürlich die Ungerechtigkeit oder auch die, wenn wir nach Afrika gucken, da kommt auf einen Arzt, kommen da tausende Patienten. Also die existenzielle Not in vielen Ländern und was Medizin eben effektiv tun kann. Also das hat mich früh auch als Student schon fasziniert. Und dann habe ich nach 3 Jahren an verschiedenen Kliniken in Deutschland, habe ich dann den Entschluss gefasst, jetzt mache nochmal einen ganz neuen Anlauf in der Medizin und habe mich dann bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Und das hat alles so wunderbar geklappt und ja, seither bin ich da nicht mehr von weggekommen.
Worauf kommt es eigentlich an, um bei Ärzte ohne Grenze genommen zu werden?
Ja, wichtig ist, eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben und auch 2-3 Jahre Berufserfahrung. Also es können wirklich nur erfahrene Mitarbeitende mitgenommen werden, weil die Arbeiten in den Projekten, das ist schon immer eine hohe Verantwortung und auch viel Personalverantwortung. Und wir haben ja überall in allen Ländern gibt es ja ungelernte Hände, die sozusagen mithelfen können. Aber was wir ja brauchen, sind wirklich Profis. Und die Medizin ist natürlich ein hochspezialisiertes Gewerbe. Insofern gute Ausbildung, gute Berufserfahrung und dann Englischsprache. Natürlich die Bereitschaft, auch in instabilen Gegenden zu arbeiten. Teamfähigkeit und das meinen wir ernst. Ne? Das steht ja in jeder Bewerbung auch hier in Deutschland. Aber das zentrale Element, also wenn ich in einem kleinen Team in einer abgelegenen Gegend in Afrika, wenn da einer komplett querschießt, dann ist das wirklich zerstörerisch. Also insofern da kompromissfähig zu sein, auch auf andere hören zu können, versuchen, verschiedene Meinungen mit reinzuholen, natürlich immer auch im Austausch, im engsten Austausch mit den lokalen Begebenheiten. Also das sind ganz wichtige Kriterien.
Also soziale Kompetenz auf allen Ebenen sozusagen.
Ja, wobei das jetzt ja auch gelernt wird. Ne? Da muss jetzt nicht jeder glauben, er muss schon perfekt sein. Also das Wichtige ist auch eben die Offenheit. Also ich weiß noch in meinem ersten Projekt, ich habe einfach sehr viel zugehört, sehr viel zugeguckt am Anfang, weil ich wusste, die können alles besser und ich bin hier wirklich ein Anfänger wieder. Aber diese Bereitschaft, Neues zu lernen, sich auf sehr kuriose Situationen auch einzulassen, das ist schon wichtig.
Seit 2002 sind Sie im Ausland unterwegs. Der erste Einsatz war, glaube ich, in Myanmar. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Zeit mit Ärzte ohne Grenzen im Ausland. Von welchen Einsätzen würden Sie sagen, die haben mich am meisten geprägt?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also dieser erste in Myanmar, der war schon prägend. Das war äußerlich wunderschön im Dschungel. Das war ja wie so ein bisschen eben Dschungelbuch klischeehaft. Aber es war natürlich die große Not dieser Menschen, 10.000 Menschen, die dort in Bürgerkriegssituationen leben mussten. Eigentlich hat jedes Projekt wirklich gute, ich möchte wirklich sagen, gute Erinnerungsspuren hinterlassen. Sie hatten es bei der Anmoderation gesagt, diese Klinik, die wir da in der Höhle in Syrien eröffnet haben, das war sicher auch eine der skurrileren Momente. Aber auch im Gazastreifen zu sehen, wie wir dort völlig eingemauert sind. Man spricht da vom größten Freiluftgefängnis der Welt. Also das waren schon auch dramatische Erfahrungen. Aber auch Libyen zum Beispiel. Ich war jetzt 2015 auf einem unserer Rettungsschiffe im Mittelmeer und da habe ich so viele dramatische Fluchtgeschichten gehört von den Menschen, die wir dort gerettet haben. Und dann war ich wirklich interessiert, wie sieht das aus in Libyen, wo die Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, um rauszukommen? Und hatte dann die Chance, das sind ja oft Zufälle, dann dreimal hintereinander nach Libyen zu gehen. Kenne also das Land ein bisschen jetzt und zu sehen, ja, die Situation gerade für Menschen, für Nicht-Libyer in Libyen, für Menschen auf der Flucht, die ist so katastrophal. Die Menschen kommen auch oft gar nicht mehr nach Hause. Sie müssen, der einzige Ausweg ist tatsächlich dann übers Mittelmeer. Das sind schon immer sehr, sehr existenzielle Erfahrungen, die aber auch schön sind, weil es ja immer um Menschen geht. Es geht ja nicht um technische Projekte, sondern es geht immer um Schicksal, um Menschen, die man eben dann auch im besten Falle günstig beeinflussen kann, indem eben eine Hilfestellung gegeben wird.
Ich habe mir mal versucht klarzumachen, wie Ihre Arbeitswirklichkeit aussieht. Sie unterbrechen Ihren sehr fordernden Job auf der Intensivstation hier, um in einem Krisengebiet, also so sei es Bürgerkrieg, Naturkatastrophe oder Pandemie, Notfallmedizin zu improvisieren sozusagen. Woher nehmen Sie die Kraft dafür?
Also ganz genau, glaube ich, ist es ja gar nicht so gut ergründbar für den Menschen, ne, was ihn immer motiviert. Aber was ich sagen kann, ist, dass es gerade, was Sie sagen, dieses Improvisieren, hier sind wir ja doch in einem sehr, sehr engen Regelwerk, bewegen wir uns. Und das ist ja gut, weil es oft Qualität bedeutet. Aber das ist ja in Krisengebieten überhaupt nicht so. Da ist ja, Krise bedeutet ja gerade das Außerkrafttreten oder nicht mehr vorhanden sein von Systemen, von Regeln und eben in diesem Chaos versuchen, eine katastrophale Situation, die es eben oft ist, nur ein bisschen weniger katastrophal werden zu lassen für die Betroffenen. Das ist schon oft das Einzige, was wir tun können, aber das ist schon viel. Und eben zu gucken, wir sind hier eigentlich vor einer ohnmächtig stimmenden Situation und dann habe ich ja, und ich würde es wirklich als Privileg auch sehen, als Arzt sitze ich eben nicht mehr vor dem Fernseher zu Hause und gucke, wo in der Welt das Elend ist, sondern ich bin dort und kann vor Ort wirklich was tun und beitragen. Und das hat was extrem Sinnstiftendes und Befriedigendes auch, ja, weil diese Distanz oder diese Ohnmacht wird eben in Tätigkeit umgewandelt und das hat was sehr Befeuerndes auch. Und ich erlebe so tolle Menschen vor Ort, die natürlich viel mehr erlitten und viel mehr auch geleistet haben, als ich das je kann. Also das ist jedes Mal sehr inspirierend für mich.
Menschenleben retten, wo es sonst kaum medizinische Hilfe gibt, das macht Tankred Stöbe seit bald 20 Jahren für Ärzte ohne Grenzen. In 15 verschiedenen Ländern waren Sie schon im Einsatz und das oft mehr als einmal. Zuletzt waren Sie im Jemen, wo die Katastrophe Corona gerade auf die Katastrophe Bürgerkrieg trifft. Herr Stöbe, bleiben Sie nach Einsätzen irgendwie in Kontakt mit den Menschen, mit denen Sie dort zu tun hatten?
Ja, meistens schon. Also jetzt gerade auch mit einigen Kollegen in Aden, weil mich das weiter natürlich interessiert. Wir haben dort jetzt 3 Studien auch begonnen. Es gibt ja praktisch keine verlässlichen Daten im Jemen, also medizinische Daten, keine Pandemiedaten. Und wir machen jetzt unter unseren Mitarbeitenden, gucken wir mal, wie viele haben da eigentlich auch vielleicht unbemerkt eine Corona-Infektion durchgemacht. Das ist jetzt noch vorläufig. Wir haben etwa 16%. Das ist ziemlich viel. Das würde man hier, glaube ich, schon als Hotspot bezeichnen. Das heißt, es sind eine hohe Zahl, also 16 von 100 unserer Mitarbeitenden hat Corona überlebt, ohne dass sie das oft gemerkt haben. Und das zeigt aber nochmal, welche Dramatik tatsächlich dieses Virus in diesem Land hatte und auch leider auch in einer zweiten Welle haben wird. Also diese Fragen, wie geht's weiter im Jemen? Und da ist es so, die Medizin oder das, was wir machen können, das ist leider, muss man auch sagen, das Hoffnungsvollste, weil eine politische Lösung, die ja dringend nötig ist, nach bald 6 Jahren Krieg, ist einfach überhaupt keine Friedenslösung am Horizont erkennbar. Da ist es eben, und das ist ja der humanitäre Imperativ, dass wir sagen, wir wissen, wir können auch nichts zur Lösung, Friedenslösung beitragen, weil das muss die Politik regeln, aber wir können den Menschen so lange helfen, wie es eben keine Lösung gibt. Und da gibt es sehr viel zu tun weiterhin. Und trotzdem ist natürlich der große Appell auch an die politischen Akteure in der Region, endlich diesen Krieg beizulegen. Das ist unerträglich.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann strotzen Sie vor Tatkraft und Optimismus. Wie hoch ist die Gefahr, bei so einem Einsatz doch auch selbst ein Trauma mitzubringen? Gab es für Sie jemals wirklich grenzwertige Situationen?
Die gab es natürlich bei über 20 Einsätzen, kann das vor allem jetzt in diesen heißen Konfliktgebieten, kann das, glaube ich, gar nicht ausbleiben. Aber wichtig ist, also ich bin seelisch, glaube ich, da bisher immer gut weggekommen oder sozusagen habe das gut überstanden. Und es sind wirklich seltene Ereignisse. Also wenn ich zurückgucke, ich habe jetzt mal kritisch nachgeguckt so in der letzten Zeit. Es gab vielleicht so 5 Momente, wo es wirklich eng wurde. Das letzte Mal vielleicht sogar das letzte. Also ich war 2017 auch schon mal im Jemen. Da hatten wir am ersten Tag dann eine Schießerei im Krankenhaus. Und das ist natürlich neben Bombenangriffen auf Kliniken ist das mit das Schlimmste. Und da war es so, wir hatten gerade ein Dutzend schussverletzte Patienten in der Rettungsstelle und haben die sprichwörtlich wiederbelebt. Also ich habe eine Herzdruckmassage gemacht und dann hat diese Schießerei im Nebenraum begonnen und ich musste während der Wiederbelebung entscheiden, weil ich der erfahrenste Arzt im Raum war, was machen wir? Also machen wir weiter oder hören wir auf und suchen Schutz?
Das ist für einen Arzt ja die schlimmstmögliche Situation.
Absolut, das ist die schwierigste Situation und die hatte ich auch so noch nicht. Das ist auch so, lässt sich das nicht trainieren. Aber es sind jetzt nicht, das wünsche ich mir oder auch keinem anderen, dass sowas wieder oder öfter passiert. Aber es sind eben auch Situationen mit Ärzte ohne Grenzen, die mich immer wieder, mich selbst, die Medizin, auch natürlich das Leben in Frage stellen lassen, die mich so ein bisschen aus meiner Routine hier herausreißen, weil ich dort in Situationen komme, wo es tatsächlich über Grenzen geht. Und ich glaube ja, dass wir uns als Menschen manchmal unterfordern oder vielleicht sogar häufiger unterfordern als überfordern. Und für mich bedeutet diese humanitäre Hilfe eben auch immer wieder eine gute Überforderung, aber auch ein gutes neues Ausloten der eigenen Grenzen, der eigenen Kräfte, aber eben auch zu sehen, wo stehen wir hier als Gesellschaft, wo geht's hin, ja, mit den Konflikten, die wir sehen, ja, ob sie religiös oder monetär oder machtgesteuert sind, ne, das sind ja alles ganz, ganz spannende Fragen. Und über die Medizin lässt sie sich eben immer wieder sehr, sehr individuell angehen und das ist was sehr Befriedigendes.
Sie haben 2016 die Paracelsus-Medaille verliehen bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung der Bundesärztekammer. Nur 2 bis 6 Ärzte kriegen Sie jedes Jahr. Sie wurden geehrt, unter anderem für Ihre ärztliche Haltung und Ihre unerschütterliche Einsatzbereitschaft. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Ja, das war eine große Überraschung. Ich war, glaube ich, oder bin vielleicht bis heute der jüngste Empfänger auch dieser Auszeichnung. Das hat mich riesig gefreut, dass ich als der Bundesärztepräsident mich da angeschrieben hat, habe ich gedacht, der hat sich, glaube ich, in der Adresse geirrt hier. Ja, das war dann sehr schön. Ich bin da nach Hamburg eingeladen worden zum Deutschen Ärztetag, als die dann übergeben wurde. Das war ein sehr emotionaler Moment, weil ich ja das gar nicht, so wie alles, was ich gemacht habe, habe ich mir das nie vorher vorgestellt. Also wenn ich nochmal an den Bodensee zurückgucke nach Kalk, in dem Dorf, wo ich da aufgewachsen bin, wenn mir jemand erzählt hätte, Tankred, das wird mal dein Leben sein, dem hätte ich gesagt, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Ja. Also das sind schon natürlich schöne Momente, aber ja, das passiert. Und wichtig ist ja, ich bin jetzt in dem Fall da ausgezeichnet worden, aber das betrifft alle die Helfenden. Und es soll vor allem immer mal wieder ein Licht werfen auf die Konflikte und gerade der Jemen, der so abgegrenzt ist. Also das ist ein wichtiger Appell, dass wir, es geht hier nicht um mich, es geht nicht mehr um Ärzte ohne Grenzen, es geht wirklich darum zu gucken, wie können wir das Leid auf dieser Welt mindern. Wir waren, und das ist ja die schöne Nachricht, wir waren, glaube ich, noch nie so nah dran als globale Gesellschaft, die Armut, die Not zu bekämpfen. Wir haben alle Werkzeuge in der Hand. Also wenn der politische Wille da ist, wenn es wirklich die Bereitschaft noch stärker gibt, es zu tun, wir können die Probleme lösen. Wir waren nie näher an diesen Lösungen dran und deshalb immer der Appell natürlich wieder, es auch zu tun.
Sie haben ja einmal schon einen Anruf von der Bundeskanzlerin gekriegt. Es war damals im Kontext der Ebola-Krise in Westafrika. Wenn Sie jetzt die Nummer der Kanzlerin hätten, um was würden Sie sie jetzt im November 2020 ganz konkret bitten?
Ich würde Frau Merkel bitten, tatsächlich mit den Corona-Impfstoffen, die jetzt bald in Reichweite erscheinen werden, dass es hier nicht nur um eine deutsche Lösung geht. Es geht nicht mal nur um eine europäische Lösung. Es geht hier wirklich um eine globale Lösung. Und wir müssen sicherstellen, dass eben auch arme Länder, dass gerade und alle Menschen, die im Moment auf der Flucht sind, alle humanitären Helfer, die in Krisengebieten arbeiten, die sind natürlich gefährdet. In diesen Ländern gibt es keine Schutzmöglichkeiten außer einer Impfung. Also der Appell auch hier an die deutsche Regierung, an ein so wohlhabendes Land wie Deutschland, hier wirklich solidarisch auch an Länder zu denken, die sich das aus eigener Kraft nicht leisten kann. Also bitte, Frau Merkel, wenn Sie dies hören, legen Sie am besten prozentual einen gewissen Prozentsatz an verfügbaren Impfstoffen in Deutschland für humanitäre Zwecke beiseite.
Tankred Stöbe, ich wünsche Ihnen offene Ohren und viel Erfolg bei allem, was Sie sich vorgenommen haben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Vielen Dank.
Das war SWR 2 Tandem mit Tankred Stöbe. Er arbeitet als Intensiv- und Notfallmediziner in Berlin und für Ärzte ohne Grenzen in der ganzen Welt. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben. Mut und Menschlichkeit heißt es, erschienen im Fischer Verlag. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling und in der Technik war Nils Zimmer. Ich bin Martina Kögel. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben.